Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über die Silicon Valley Bank. Ja, natürlich, das ist das Thema der Stunde. Das habe ich auch heute besprochen mit David Fischer von H3 Capital. Aber wir haben natürlich nicht nur darüber gesprochen, sondern haben nur mal insgesamt einen Blick auf das Marktumfeld gesprochen, über die Marktentwicklung der letzten Tage. Es ist halt einfach so unglaublich viel passiert und wir sind sicherlich nur aus dem Gröbsten raus. Gibt bestimmt noch ein paar Unwägbarkeiten, ein paar Unbekannte, aber auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und wir haben über zwei richtig coole Startups gesprochen. Das eine knüpfte quasi ans Thema vom letzten Mal, als David war, hier an und das andere hat wahrscheinlich das Potenzial, eine alternative Anlageklasse zu werden. Also auch ein sehr cooles Thema, deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit David Fischer von H3 Capital.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich sehr. David Fischer ist wieder hier von H3 Capital. Hallo David.
Hi Jan, freut mich mal wieder hier zu sein.
Cool, ja, beim letzten Mal habe ich ja sehr viel über Mode gelernt. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Bin gespannt, worüber ich heute viel lernen möchte. Jan ist mal wieder nicht da, wer weiß, wo er steckt, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir sprechen. Großartig. Und vielleicht, ja, erzähl ein paar Sätze zu euch und dann muss ich dich natürlich fragen, wie euer Blick auf die Silicon Valley Bank gerade ist. Aber ich meine, machen wir das Angenehme zuerst, würde ich sagen, ne?
Dann machen wir gerne, fangen wir mit dem Angenehmen an. Aha. Wer sind wir? Wir sind HV Capital, investieren aus der 8. Vorgeneration, über 530 Millionen in Startups von kleineren Firmen, die initiale Finanzierung abbekommen haben, bis zu allen drei, die es in DAX geschafft haben, können wir zu unserem Portfolio zählen. Und ja, investieren gerade aus zwei Teams, Early and Growth. Ich bin Principal im Early Team und freue mich über alle Gründer, die sich bei mir melden.
Ja, und zwar in allen Themen.
In allen Themen. Ich investiere in alles, was groß werden kann. Von Mode, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, zur Baubranche, wo wir heute drüber sprechen.
Ja, genau. Letztes Mal haben wir über On Vacation gesprochen, habe ich mir danach auch angeguckt. Wirklich eine coole Brand, muss ich sagen. Da hast du mich ein bisschen drauf gehoben, ja.
Genau. Und hast du dir schon was bestellt?
Noch nicht. Nee, genau. Wir halten ja alle noch, das ist jetzt das unangenehme Thema, wir halten ja alle noch die Luft an, ob das Geld, was wir haben, überhaupt noch da ist, ne? Oder was wir vielleicht auch nicht haben. Aber wie ist denn euer Blick auf die Silicon Valley Bank gerade?
Ja, ändert sich ehrlicherweise im Minutentakt. Hättest du mich Freitag gefragt oder übers Wochenende, dann wäre wahrscheinlich noch eine sehr, sehr große Schockstarre gewesen. Und mittlerweile ist ehrlicherweise eine sehr große Zuversicht, dass wir alle nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Die Silicon Valley Bank, wie die meisten ja mittlerweile auch schon wissen sollten, wurde gerettet, beziehungsweise das angelegte Geld. Und das ist natürlich für alle Startups global einfach extrem wichtiges Zeichen, dass wir ja das Geld weiter benutzen können, um Firmen aufzubauen und es nicht in Anführungszeichen einfach weg ist und in der Finanzblase verpufft.
Und glaubst du, dass euch jetzt, also dass das Thema VC, dass euch jetzt die Startups noch mehr die Tür einrennen, weil halt irgendwie Geld gerade vielleicht an manchen Stellen wirklich knapp wird?
Sehr gute Frage. Ich glaube, ehrlicherweise ändert das nicht viel. Ich fand auch nie Venture Debt war in meinen Augen nie, ja, wie kann man es ausdrücken, ein Konkurrenzprodukt zu VC, ja, sondern ich glaube, beide hatten ihre Daseinsberechtigung und es gibt einfach ja das schöne Beispiel von super vielen, wir hatten ja eingangs mal eben ein bisschen off-topic drüber gesprochen, aber von Companies, die sowohl VC-Finanzierung benötigen, als auch Venture Debt, um ihre Produktlinien etc. aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch, wo Venture Debt einfach eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung hat und es meiner Meinung nach sehr schlimm wäre, wenn das Instrument, das Finanzierungsinstrument wegfallen würde. VC-Geld und Equity würde ich dafür nicht empfehlen. Und ich glaube, das ist, wo einfach beide einfach sehr gut miteinander zusammengelebt haben. Und ich glaube, so ist es wäre es traurig, wenn es wegfallen würde.
Mhm. Es gab ja, glaube ich, immer so eine virtuelle Grenze, ab der dann Venture Debt günstiger war als Equity. Ne? Das ist ja wahrscheinlich, also man fängt ja als Startup relativ genau an zu kalkulieren. Equity kannst du halt nur einmal abgeben und es gibt wahrscheinlich immer genau diesen einen Punkt, wo es dann so kippt. Ne? Und wahrscheinlich wird sich dieser Punkt verlagern, könnte ich mir vorstellen. Ne? Dass es irgendwie, dass Equity jetzt nach hinten raus vielleicht ein bisschen teurer wird.
Ja, das könnte schon passieren, aber wahrscheinlich auch ehrlicherweise nur eine kurzfristige Marktanpassung. Ich glaube, langfristig wird der Punkt auch wieder ja, sich zurückentwickeln zu einem gesunden Mittelmaß. Ich glaube, jetzt erstmal die nächsten Monate wird es ehrlicherweise schwer sein, eine Venture-Debt-Finanzierung zu bekommen. Ja, ich glaube, da muss man ehrlicherweise realistisch sein. Aber wie gesagt, ich glaube einfach langfristig bin ich auch ein Befürworter und finde das Modell sehr, sehr gut. Und ich glaube, da sind ja auch viele Firmen, müssen Venture Debt sehr dankbar sein, weil sonst hätten sie einfach kein Equity mehr, wie du das gerade gesagt hast. Das stimmt. Aber ich glaube, wie gesagt, da wird sich auch wieder eine andere Finanzierung finden und vielleicht werden auch unsere Banken ein bisschen risikofreudiger und geben nicht nur ja an Privatpersonen Immobilienkredite oder erhöhen den Dispo für Privatpersonen, sondern trauen sich irgendwann auch mal Startups zu finanzieren. Wer weiß, was die nächsten Jahre bringen.
Nee, wäre wirklich toll, ja. Aber dann höre ich raus, insgesamt muss man sich jetzt nicht die großen Sorgen mehr machen, weil ich habe ja irgendwie so überlegt, als Startup-Unternehmer muss das schon ganz schön krass gewesen sein, jetzt so die letzten Monate irgendwie. Erst dieser Switch bei den Investoren, die dann gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie nicht mehr Wachstum, sondern Profitabilität. Und jetzt plötzlich wird auch noch Venture Debt irgendwie teurer oder wegfallen. Das sind ganz schön krasse Parameter, so Kontinentalplatten, die sich verschieben, ne?
Total. Da ziehe ich auch, wie gesagt, deswegen liebe ich meinen Job. Ich ziehe den Hut vor jedem Gründer, der gerade durch diese Situation da durchsteuert mit einer gewissen Souveränität. Ich weiß nicht, in was für einem Ausmaß ich das ehrlicherweise könnte, weil, wie du auch sagst, es verändert sich gerade gefühlt im Monatstakt. Und da sind auch wir als VCs mit für verantwortlich. Deswegen da auch erstmal mea culpa an der Stelle an alle Gründer und auch an meinem Portfolio. Da kann ich mich selbst nicht aus der Schlinge ziehen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, wie du auch gerade schon rausgehört hast, ich bin immer eine positive Person und sehe auch hier eher ja, Chancen als den Sand jetzt in den Kopf zu stecken und sagen, es geht nicht mehr weiter und hoffe, dass wir da einfach aus der Situation raussteuern werden und dann auch wieder gute Zeiten vor uns haben.
Sven Rittau war neulich hier zu Gast, hat so schön gesagt, beim Regen zeigen sich die besten Rennfahrer. Also irgendwie eine Formel 1, bei trockenem Boden kann jeder fahren und jetzt hier, der jetzt bei Regen überholen kann, das sind halt quasi die richtigen Könner. Das ist wahrscheinlich ein bisschen was dran, ne? Aber dann lass mal vielleicht.
Ja klar, dann mache ich aber eine weitere Sportanekdote, weil das finde ich so gut. Dann ziehen wir doch das Fritz-Walter-Wetter rein, oder?
Sehr schön. Ja. Nee, großartig. Aber dann lass uns mal über die frühen Phasen reden, weil ich glaube, die sind wahrscheinlich relativ unbetroffen von all dem, was wir gerade besprochen haben. Ne? Da geht es noch nicht um Profitabilität, da geht es auch nicht um Venture Debt, da geht es quasi einfach nur darum, ich muss meinen Investor in der frühen Runde davon überzeugen, dass ich mit meiner Idee irgendwie die Welt erobern kann. Ne?
Genau. Ich kenne auch ehrlicherweise wenige frühe, sehr, sehr frühe Modelle, die Venture Debt in Betracht gezogen haben. Hat für beide Seiten wenig Sinn gemacht, weil natürlich ist da auch das Risiko selbst für einen risikofreudigen Debtgeber nochmal höher und damit dann die Zinssätze dementsprechend wahrscheinlich angepasst und das macht dann auch relativ wenig Sinn für so frühe Firmen und deswegen, ja, die wachsen hoffentlich alle heiter weiter und wie man sieht, sind auch da wieder einige Finanzierungsrunden zugange und ich sehe es ja auch an mir selber, open for business und suche ja selber die neue, nächste Portfoliofirma.
Und wir knüpfen so ein bisschen an unser letztes Gespräch, wir hatten ja letztes Mal einmal, wie gesagt, über Fashion gesprochen, aber wir haben auch über Spectre gesprochen oder Spectre Automation hieß es, glaube ich, ne? Und bleiben eigentlich in dem gleichen Segment, ne? wenn ich es richtig sehe.
Genau, wir bleiben im gleichen Segment mit Oculi, ein Construction Tech Startup. Die sind mir ja auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Habe ja früh angefangen, mein Geld auf der Baustelle meines Vaters zu verdienen.
Ach ja.
Deswegen schaue ich mir umso lieber die Baubranche noch an und nach Schüttflix da das nächste Investment zu suchen. Und deswegen hat es mich dann umso mehr gefreut, als ich dann die News gesehen habe von Oculi und der Finanzierungsrunde des Hightech-Gründerfonds. Wo ich an der Stelle auch mal direkt einen Glückwunsch an den Hightech-Gründerfonds aussprechen muss, der damit sein 700. Seed-Investment getätigt hat.
Ist das so? Krass.
Ja, finde ich eine unfassbar beeindruckende Zahl.
Ja.
Mal schauen, wo ich am Ende meiner Karriere lande. Aber herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten.
Und es ist wirklich ein tolles Unternehmen. Ich habe mir auch das Video mal, die haben ein cooles Video, was erklärt. Also es ist natürlich das Buzzword, KI ist, glaube ich, das dritte Wort in dem Video, was dann auftaucht. Aber es ist ja auch KI gesteuert, ne? Muss man schon sagen. Also da ist es gar nicht zu Unrecht oder kein, ist nicht nur so ein Bullshit-Bingo, sondern es geht halt wirklich um eine, ich glaube, sehr neuartige Technologie, wo Bilderkennung wahrscheinlich im Mittelpunkt steht, ne?
Genau. Ja, also ich glaube, die Software ist einfach auch wieder eine Soll-ist-Terminplanung, die damit automatisch erstellt werden kann und so Verzögerungen halt direkt identifiziert. Und damit ist einfach ein Bauverlauf lückenlos dokumentiert. Und jeder, der mal auf einer Baustelle war, kann sich dann relativ schnell ein Bild davon machen, wie schlecht Baustellen dokumentiert sind aktuell und wie wenig da bisher digitalisiert ist. Und deswegen freuen mich so Modelle einfach immer mehr, weil der Markt ist einfach stark wachsend. Wir sprechen gerade von knapp 7,5 Milliarden Markt, wächst knapp 16% CAGR year over year. Die Zahl, die ich im Kopf habe, war 2028 knapp 18 Milliarden groß sein. Und alle größeren relevanten Bauunternehmen, mit denen man spricht, die verwenden bereits solche Modelle. Und das natürlich dann auch einfach, dass unser Mittelstand, auf den Deutschland also stolz sind, einfach damit nachziehen kann, ist einfach extrem entscheidend. Und dass wir die Digitalisierung pushen, gerade in dem Segment.
Der Markt, den du jetzt gerade, also die Zahlen, die du gerade genannt hast, wie würdest du den Markt umgrenzen?
Eigentlich ist es, das sind alle klein bis mittelgroßen Baustellen in Deutschland. Und die dann auf Software potenziell zugreifen könnten. Also die müssten praktisch dann BIM gesteuert sein, was aber eigentlich alle Baustellen sind. Also kann man de facto rausgucken, dass wenn du jetzt bei dir irgendwo, ich weiß nicht, wo du gerade sitzt, aber vielleicht sitzt du in einem Penthouse und guckst über Berlin, jede Baustelle, die du siehst, wird in das Segment fallen.
Ach, schön wäre das, ja. Genau. Ja. Nee, ich sitze hier in unserem dunklen Tonstudio, ne? Aber ohne Fenster. Nee, aber ich habe das Bild vor Augen, weil ich habe, wie gesagt, auch das Video mir angeguckt und vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die hängen halt, an den Kran, relativ weit oben, hängen die eine oder mehrere Kameras und fangen dann von oben an, tatsächlich genau zu tracken, wo sind Personen, wo ist welcher Fortschritt und so weiter. Sehr futuristisch, finde ich, wirkt das Ganze.
Genau, ja, super, super futuristisch. Und das macht es ja gerade so spannend, weil es einfach diese Kapazität in der Bauleitung freischaffelt, wo man bisher hätte gar nicht dran denken können. Und ich glaube, da noch abschließend ein Thema zum Markt zu sagen. Ich glaube, es ist ja auch einfach gerade extrem spannend, ne? Wenn man sich irgendwie anschaut, wie ambivalent eigentlich die ganze Immobilienbranche gerade ist. Irgendwie durch einen Urbanisierungstrend, irgendwie dieses Bauvorhaben der Bundesregierung, die knapp auf 300.000 pro Jahr beziffert werden, und die wachsende Bevölkerung, ist eigentlich ziemlich großer Bedarf für Bauvorhaben. Aber auf der anderen Seite ist die Auftragslage sinkt halt, durch eben auch schon eingangs erwähnt, gerade die makroökonomische Situation, steigende Zinsen, Inflation. Trotzdem ist einfach ein sehr, sehr großer Mehrwert von Automatisierungssoftwares da und damit auch Kosteneinsparungen, die vielleicht dann das ein oder andere Bauvorhaben wieder realistischer wirken lassen.
Ja, tatsächlich, das ist mir noch nicht ganz klar gewesen. Ich verstehe den Case total. Ich habe nur noch kein Gefühl dafür, ist es hinterher Geschwindigkeit, sind es hinterher Fehler, die man vielleicht früher bemerkt, ne? dass man merkt, dass eine Tür falsch Tür ist wahrscheinlich ist schon zu detailliert, aber dass irgendwie eine Fläche falsch ausgegossen wird oder sowas. Was würdest du sagen, ist hinterher das Verkaufsargument, mit dem man dann eben auch auf die Baubranche zugeht?
Ich glaube, zum einen ist es einfach die Kapazität, die in der Bauleitung freigeschaufelt wird, die extrem wichtig ist. Eine Bauleitung ist meistens eine n gleich 1 oder n gleich wenige Personen, was natürlich dann extrem entscheidend ist für den Speed auf einer Baustelle. Und ich glaube, somit werden knapp 8 Stunden pro Woche eingespart. Sowas hatte ich auf der Website gelesen, was auf Dauer einfach für mehr Geschwindigkeit auf der Baustelle sorgt und auch Kosteneinsparungen natürlich damit herzieht.
Weil solche Baustellen auch in der Regel irgendwie, weiß ich, ein halbes Jahr oder länger gehen können, ne?
Genau, ja.
Dann rechnet sich das schon. Und Mitarbeiterüberwachung und sowas, also Stichwort DSGVO und so weiter, das ist da kein Thema?
Und ich glaube, da ist das Spannende, dass einfach die ganzen amerikanischen Competitor nicht nachziehen können in Deutschland so schnell, weil du einfach DSGVO-konform sein musst. Und das ist natürlich was, wovon ja die meisten US-Unternehmen noch nie was von gehört haben, sich auch wahrscheinlich nicht mit auseinandersetzen, sich im Meta und Co. Bei schon kleineren Themen. Und dann ja, ist das gerade natürlich für die Baustellen extrem relevant.
Die anderen, also du hast ja jetzt gerade den Hightech-Gründerfonds angesprochen, es gab, glaube ich, noch ein paar spannende Angels dabei, ne, wenn ich es richtig weiß, oder? Ich hatte zumindest gesehen, dass da einer der Autodesk-Gründer dabei ist. Das ist ja auch so, glaube ich, eine Software in dem ganzen Segment, ne?
Genau, ist eine Software in dem ganzen Segment. Da bist du besser aufgestellt als ich. Ich habe die Angels ehrlicherweise nicht gesehen, aber macht natürlich total Sinn. Ja, alle, die unseren Podcast schon mal gehört haben, wissen, dass ich ein Riesenfan bin von Angels, Riesenfan bin von Konsortium. Schlaue Menschen mit an Bord zu nehmen, sich da nicht selber im Weg zu stellen, sondern gucken, hoffentlich Angels, die einen eigenen Markt sogar noch besser kennen als einen selbst, mit reinzunehmen und die vielleicht in dem Segment auch schon mal eine erfolgreiche Firma aufgebaut haben.
Ja, es gibt noch ein paar andere Angels, da kann ich die Unternehmen nicht, deswegen habe ich sie jetzt gerade nicht erwähnt, aber Autodesk, das macht, glaube ich, hochgradig Sinn, ne? Dass man auch sofort, weil es geht ja auch um die Schnittstelle zur Software hinterher, ne?
Ja, macht total Sinn und macht mich dann auch nochmal bullischer als möglicher Folgeinvestor.
Wollte ich gerade sagen, das klingt fast so, als könntet ihr mal sprechen, ne?
Ja, machst du mir eine Intro?
Noch kennst du sie besser als ich, ja, aber nee, können wir gerne machen. Also ich hole sie auf jeden Fall meinen Podcast und dann gucken wir mal. Also ich finde es ein super spannendes Thema. Ich finde den ganzen Construction-Tech-Bereich finde ich mega cool. Aber du hast noch einen zweiten, weil wir haben ja vorhin gesagt, es geht heute in der frühen Phase nicht um Venture Debt. Jetzt bin ich beim zweiten Thema gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, weil das könnte fast wieder so ein Venture-Debt-Thema gewesen sein, ne?
Das stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich da komplett bei dir. Also was ist das zweite Thema? Wir reden noch über Hardstocks. Hardstocks entwickelt ein innovatives Anlagekonzept, um Privatpersonen den Zugang zu alternativen Investmentmöglichkeiten offenzulegen. Also was ist das? Das sind Infrastruktur, Vermögensgegenstände, Uhren, Autos, aber auch die Möglichkeit in uns, in VCs, PEs etc. zu investieren. Und finde ich eine super spannende Idee. Ist natürlich ein sehr, sehr regulierter Markt. Aber ich glaube da total dran. Also ich musste total lachen. Ich hatte eben gesehen, so dass die Traction die Initiale ist, dass sie einen alten Mercedes-Benz Flügeltürer gekauft haben, der knapp irgendwie 1,9 Millionen Euro wert ist und den in 100.000 digitale Aktien aufgeteilt haben und dann für je 16,50 angeboten haben. Und wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, dann hätte ich gern mal so eine Aktie besessen und Leuten erzählt, dass ich das zumindest ein Teil von einem alten 300er SL gehört.
Dieses typische mein Auto, mein Haus, meine Frau, ne, das kennt man ja aus der Werbung noch, dieses ich möchte zumindest ein bisschen posen können. Ja?
Genau.
Ja, nee, sehr schön. Aber ich habe versucht zu verstehen, wo sind denn hier so die Grenzen von dem ganzen Markt, weil wenn das einmal funktioniert, kann man ja eigentlich alles so, ich weiß nicht, aufteilen in riesengroße Mengen wahrscheinlich, ne, Hunderttausende.
Ja, ich glaube eher, die Grenzen sind auf der Demand-Seite, gar nicht so sehr beim Supply, weil ich glaube, wie du auch sagst, ich glaube, man kann, da sind die Grenzen, ja, es gibt eigentlich fast keine, sondern ich glaube, es ist eher, okay, was ist wirklich relevant und was möchte man dann auch besitzen? Ich glaube, so das initiale Beispiel, extrem cool. Ja, jetzt irgendwie, wenn ich mir bei mir vor die Tür in Maxvorstadt schaue und irgendwie die 70 Golf auf der Straße sehe, wenn mir da jemand ein Hundertstel von anbieten würde von einem Golf, würde ich glaube ich lachend ablehnen. Und ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, wie groß ist dann auch der Markt und wie relevant ist es? Und ich glaube, das ist was einfach spannend zu sehen sein wird. Und ich glaube eher auch da die Frage, wie differenziert man sich vom Wettbewerb? Und ich glaube, das ist, was ich da spannend fände, herauszufinden.
Und würdest du sagen, Anlageklasse, ist das wirklich dahinter, worum es geht, oder geht es eher um den Spaß, wie du gerade sagst, naja, dann hat man halt so einen kleinen Teil davon, oder glaubst du wirklich, da ist eine Wertentwicklung wie bei Kunst oder so, dass man halt irgendwie auch mitbekommt oder darauf spekuliert, dass das Ganze eben mehr wert sein wird irgendwann in der Zukunft?
Ich glaube ehrlicherweise Zweiteres. Also ich glaube nicht, dass man rein aus der Spaß und Freude zumindest ein erfolgreiches, größeres Geschäftsmodell damit aufbauen könnte. Ich glaube, das würde man dann vielleicht einmal machen und dann verliert man dann auch irgendwie den Spaß dran, wenn man damit nicht die Möglichkeit hat, irgendwie, ja, plump gesagt, Geld zu verdienen. Und ich glaube, das muss schon Teil der Philosophie, Teil des Geschäftsmodells sein. Und da glaube ich aber ehrlicherweise sehr dran, weil, wie du auch sagst, ich glaube, Kunst, Uhren, es gibt, glaube ich, so viele extrem wertstabile Anlageklassen, wo man aber einfach als, ja, kleine, in Anführungszeichen, Privatperson einfach keinen Zugang zu hat. Ja, und auch wenn ich mir bei uns anschaue, in Fund einzahlen, ich glaube, hätte ich im Studium auch sehr gern gemacht. Hätte ich auch jetzt bei anderen Funds noch gern gemacht, würde ich gern machen. Und wenn mir das ermöglicht wird, über ein sicheres Umfeld, finde ich es extrem spannend.
Ist das aber hinterher auch wahrscheinlich für eine Klasse von Menschen, die es sich nicht leisten könnten, das quasi alleine zu kaufen, ne? Weil wahrscheinlich so ein typischer Kunstsammler oder sowas steht ja wahrscheinlich auch drauf, dass da ein bestimmtes Kunstwerk an der Wand hängt und man nicht eben nur ein Tausendstel davon oder so besitzt, ne?
Gute Frage. Jein, okay. Ist da meine Antwort. Weil ich glaube, ehrlicherweise, ja, natürlich. Also wenn ich jetzt irgendwie als reiche Privatperson eine Rolex besitzen wollen würde, um sie zu tragen, oder das Kunstwerk an der Wand zu haben, oder um den 300er SL zu fahren, dann ist das wahrscheinlich die falsche Ansprechperson. Ja, ich glaube, das ist dann aber auch mehr wieder, was wir eben gesagt haben, ich glaube mehr an dieser Freude daran, das zu besitzen, als vielmehr dahinter das nur als Anlageklasse zu sehen. Wenn man rein als Anlageklasse drauf schaut, kann aber die gleiche Person, die diesen Gegenstand besitzen möchte oder tut, um daran ja einfach eine Freude zu haben und vielleicht auch denkt, ja gut, selbst wenn ich mir den jetzt kaufe, verliert er keinen Wert, einfach noch das Portfolio erweitern und diversifizieren. Und ich glaube, da wird es einfach auch für dann so Privatpersonen relevant, ja, dass man einfach sagt, okay, warum jetzt nur das eigene Auto, sondern dann kann ich noch irgendwie den alten Porsche Spyder etc. Da habe ich dann einfach nur irgendwie ja 1%, 10% an diesem Auto und an ja nicht an einer Uhr oder an 10 Uhren, sondern vielleicht dann an 1000 Uhren. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Beispiel, was ich heute viel drüber gelesen habe und was ich auch da muss ich mich bei meinen Portfoliofirmen ein bisschen heute entschuldigen.
Oh, jetzt zum zweiten
Mal. Ich habe von Christoph Jans gesehen bei Pont9, dass er geschrieben hat, hey, was ihn am meisten in der Situation mit der Silicon Valley Bank beunruhigt hat, dass eigentlich alle Portfoliofirmen dann teilweise ihr Geld bei einer Bank horten und nie jemand nachgefragt hat. Ja, und wenn ich da an mich selber denke, ich habe auch irgendwie vier Konten und irgendwie mein Geld aufgeteilt, aber bin nie auf die Idee gekommen, bei meinen Portfoliofirmen zu fragen, ob eigentlich das unser investiertes Geld sicher ist. Und ich glaube, das ist natürlich was wir uns alle VCs ankreiden müssen. Und ich glaube, das ist dann auch hier wieder ein gutes Beispiel. Willst du, egal wie reich du dann bist, eine 10, 20 Uhren besitzen, oder willst du es dann ja einfach aufteilen auf 1000, 10.000, whatever, potenziellen Wertgegenständen? Und ich glaube, deswegen kann dann auch mit sowas, vielleicht ist das heute genau der Zeitgeist, das gutes Timing, um die Runde zu announcen.
Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, ein weiterer Vorteil ist eigentlich, dass man dann auch ruhig schlafen kann, weil ja jemand anderes, also nur du hast den Wertgegenstand nicht bei dir im Tresor oder im Keller dann irgendwie aufbewahrt. Aber es gab ja jetzt auch gerade, hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne, Ende letzten Jahres diesen Einbruch bei Timeless, ne? Die waren ja, die sind ja, also Timeless ist ja auch so ein Startup hier aus Berlin, die im Prinzip Tokenisierung machen von Wertgegenständen. Ein bisschen ein ähnliches Modell, finde ich. Und die waren ja Teil des Watchmaster-Einbruchs, ne? Die hatten da, glaube ich, irgendwie, weiß ich, einen Safe oder wie auch immer. Und plötzlich ist dann halt auch so ein Unternehmen betroffen, ne? Obwohl es eigentlich nichts dafür kann. Also, und das, ich weiß nicht, ich kenne die Ketten jetzt nicht, was dann versicherungstechnisch beim Endnutzer da ankommt. Aber das ist schon auch krass, ne? Wenn dann plötzlich irgendwie so in dem Fall dein Mercedes oder sowas plötzlich gestohlen wird. Ne?
Klar, also ich glaube, dass das auch da gute Due Diligence-Frage von dir mal wieder. Wie kann man sich da vielleicht vorschützen? Wie sieht da die Versicherungslage aus? Wüsste ich jetzt per se nicht, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit einfach ein Risiko in dem Modell. Aber ja, ich glaube, das trägst du halt als Privatperson nochmal deutlich höher, wenn das Auto, die Uhr dann bei dir in der Tiefgarage im Tresor sind.
Total. Und vielleicht die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast mit Christoph Jans und so weiter. Ich glaube, der Begriff, den wir jetzt alle wieder mal vor Augen geführt haben, ist der Begriff Klumpenrisiko, ne? Und da muss man wahrscheinlich einfach nur aufpassen, dass man zumindest so auch im Privaten vor allem diversifiziert und eben auf mehrere Schultern, mehrere Schubladen verteilt.
Ja, und das ist genau das. Das ist so ein bisschen dieses Spannende, weswegen ich gesagt habe, ich muss mich auch entschuldigen, weil ja, im Privaten, aber im Privaten machen es ehrlicherweise schon viele. Ich glaube, weil man einfach dieses Risiko auch einfach mehr bewusst war und bei vielen der Portfoliofirmen, ja, einfach von allen Funds, glaube ich, wurde da teilweise halt weniger drauf geachtet. Und ich glaube, das ist was, wo wir alle nochmal deswegen mit einem blauen Auge davon gekommen sind.
Du hast ja gesagt, wir bleiben optimistisch, ne? Oder wir haben einen Grundoptimismus und den lassen wir uns auch nicht nehmen.
Klar, ich bin Kölner. Die Grundgesetze lasse ich mir nicht nehmen.
Ja, cool. Nee, du, dann, also war super spannend, David. Dann vielleicht nochmal zum Abschluss, wer darf sich denn jetzt melden? Gibt's denn vielleicht, das wäre vielleicht nochmal eine spannende Frage, auch wenn du sie wahrscheinlich gar nicht beantworten willst, aber gibt's denn jetzt Themen, die du jetzt gerade nicht mehr sehen möchtest, weil du denkst, da hat sich die Marktlage zu sehr geändert?
Ja, ich würde nicht direkt in Venture Debt Provider investieren, nein. Nee, aber wir sind open for business, suchen spannende Themen und wie gesagt, das ist, warum ich diesen Job so liebe, dass es gerade mutige Menschen gibt, die an ihr eigenes Glück glauben und Companies starten und ich hoffentlich ihnen da auch teilweise Unterstützung geben kann, sei es mit Geld, sei es mit Tipps und vielleicht dann über einen längeren Zeitraum.
Super, David. Lieben Dank, dass du da warst und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Ja, freue ich mich auch, wenn der andere Jan mal wieder nicht kann. Ich werde mich also schnell hier nicht wegbewegen und freue mich. Bis bald.
Bis dahin, ne? Ciao.
Ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also David Fischer von H3 Capital und er hat es kurz zum Schluss erwähnt, er ist gerade ans Bett gebunden, deswegen umso cooler, dass wir gesprochen haben. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank. Ja, und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher nicht vergessen reinzuschalten, es kommen noch tolle Interviews und es kommen auch unsere jungen Startups. Ihr wisst ja, wir stellen hier einmal in der Woche immer junge Unternehmen vor, die maximal 3 Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Million Euro abgeschlossen haben. Deswegen auch das nachher eine tolle Sendung, die man nicht verpassen sollte. Ja, und ansonsten gute Genesung, David, und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.